tut mein Kind gerne puzzeln? Ist es sehr ausdauernd? Ist es akribisch? Ist es analytisch? Oder ist es eher sehr kreativ und sucht immer Neues und so? Und da kann man dahinter mega viel Stärken erkennen.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In den letzten 8 Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich den Fragen an, wie man Stärken und Talente bei sich selber und bei Kindern kennt, wie man positive Psychologie im Unterricht einsetzen kann und warum es sich lohnt, den Fokus auf das zu setzen, was man schon gut kann und nicht nur auf das, was man nicht so gut kann. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Als Klassenlehrer habe ich Noten gemacht, Beurteilungen geschrieben und Zeugnisse verteilt. Zahlen und Kreuzchen, damit Kinder ihre Leistungen einschätzen können. Sie sehen, was sie gut können und was noch nicht. Dort, wo sie noch nicht so gut sind, wird oft nachgeholfen. Mit Zusatzaufgaben, in speziellen Fördergruppen, in Therapien, im Nachhilfeunterricht. Und in dem, wo sie gut sind, dort wird oft weniger gemacht. Warum fokussieren wir uns mehr auf Schwächen als auf Stärken? Das möchte ich herausfinden, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge nach Bern gereist und sitze heute gegenüber von der Silvia Schmuckli. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
Es ist mir eine Freude.
Ich habe dich durch einen 2-tägigen Workshop im Zusammenhang mit dem SRG Talententwicklungsprogramm kennenlernen. Neben vielen Inputs ist es darum gegangen, unsere persönlichen Stärken zu erkennen und zu analysieren. Du bist Primarlehrerin gewesen, hast dann Psychologie studiert und arbeitest jetzt als Coach und Organisationsberaterin im Bereich Positive Leadership und gibst ganz viele Seminare und Schulungen zu dem Thema. Was ist deine grösste Stärke?
Ja, gemäss Testverfahren und Befragungen, also ich habe selber ein Stärkenprofil erstellt für mich, ist meine grösste Stärke Empathie. Das ist nicht allzu schlecht, wenn man in diesem Beruf als Psychologin arbeitet, kann man das gut brauchen. Aber wir kommen ja auch noch dazu, es hat auch seine Schattenseiten.
Das glaube ich. Du hast das jetzt sehr schnell und ohne Zögern beantwortet, aber ich würde sagen, die meisten Menschen tun sich schwer, ihre Stärken zu benennen. Warum ist das so?
Ich glaube, das ist relativ vielschichtig. Also einerseits ist in unserer Kultur verpönt, stolz zu sein und zu sagen, wo man gut ist. Wir haben viel mehr ein Bewusstsein auf unseren Schwächen. Wir können unglaublich gut aufzählen, wo wir nicht so gut sind, aber es fällt uns schwer zu benennen. Wir haben auch keine Wörter dafür, also was Stärken ausmacht. Wir wissen gerade so in den Schulfächern, da können wir sagen, der bin ich gut, da bin ich nicht gut. Aber Stärken, das sind so dermassen vielfältiger als einfach das, was man messen kann. In der Schule.
Du hast schon gesagt, wir können aufzählen, was wir nicht so gut können. Warum glaubst du, dass das so viel einfacher ist für uns?
Wir Menschen haben eine angeborene Fähigkeit, Störungen, Probleme wahrzunehmen. Und wir haben ein Verhältnis von negativen Emotionen zu positiven Emotionen von 3:1. Das heisst, wenn wir eine negative Emotion egalisieren wollen, dann brauchen wir 3 positive, um schon um einigermaßen in ein Gleichgewicht zu kommen. Und das Positive kommt leislicher daher, unaufgeregter daher. Das Negative weckt Aufmerksamkeit und man geht davon aus, dass uns das auf dem Planeten das Überleben gesichert hat. Wenn wir die Fähigkeit nicht hätten, gäbe es uns schon lange nicht mehr als Art.
Der Podcast tut sich jetzt auf die Stärken fokussieren. Und in dem Zusammenhang kommt natürlich auch schnell das Wort Talent. Gibt es einen Unterschied zwischen Stärken und Talent?
Ich unterscheide aus der Literatur, liest man, dass ein Talent ist tendenziell etwas, das angeboren ist. Das ist etwas, das bekommst du mit. Das hat auch mit Genetik zu tun. Du kannst ein Talent brach liegen, da passiert nichts mit ihm. Du kannst aber aufgrund von einem Talent Stärken entwickeln. Eine Stärke ist etwas Entwickelbares. Da kannst du investieren und besser werden. In einem Talent wirst du nicht besser. Das Talent ist da. Das ist so eine grobe Unterscheidung.
Im Vorfeld vom erwähnten Workshop bei dir habe ich einige Aufgaben bekommen, um meine persönlichen Stärken zu finden. Zum Beispiel habe ich 3 Leute beim Arbeiten und auch 3 Leute im Privaten müssen fragen, was meine Stärken sind. Zudem habe ich ein Entwicklungsassessment machen und habe auch Online-Tests ausgefüllt. In deinem Workshop habe ich dann alle Ergebnisse zusammengetragen, sortiert und analysiert und am Schluss habe ich ganz ein persönliches Stärkenprofil gehabt. Was würdest du anderen empfehlen, um die eigenen Stärken zu finden?
Zuerst mal zurückdenken an die Kindheit. In was für Tätigkeiten habe ich mich als Kind verloren, habe ich Zeit und Raum vergessen und bin in einer Aufgabe aufgegangen. Es gibt Indikatoren auf der Gefühlsebene, wenn ich wahnsinnig enthusiastisch bin, wenn ich eine riesen Freude habe, wenn ich etwas wahnsinnig gern mache. Das sind so emotionale Anzeichen und dann gibt es aber auch Anzeichen im Denken, so wie, oh nein, jetzt möchte ich nicht unterbrochen werden, jetzt macht es gerade, jetzt fängt es, ich will weiterfahren. Oder so Gedanken wie, das ist meine Berufung, das ist meine Leidenschaft. Und es zeigt sich dann in der Handlungsebene, dass wir dranbleiben, dass wir fokussiert sind, dass wir persistent sind. Es gibt, wenn man anfängt beobachten, wirklich klare Indikatoren, die man dann Stärken daraus ableiten kann.
Wenn ich dir so zulasse, würde das auch bedeuten, dass man automatisch das, was man gerne macht, auch eine Stärke ist?
Ganz häufig so. Häufig ist dort, wo wir etwas sehr gerne machen, eine gewisse Stärke vorhanden, weil wenn wir gar keine hätten, wären wir nicht erfolgreich, oder? Und der Mensch strebt nach Lustgewinn, nach Freudigem, nach dem Guten. Kein Mensch steht am Morgen auf und sagt, heute mache ich mal einen auf Unlust, den ganzen Tag. Das gibt's nicht, oder? Mhm. Und darum, ja, würde ich schon sagen, ist so.
Und warum ist es überhaupt sinnvoll, sich auf die Stärken zu fokussieren? Gibt es positive Effekte?
Ja, es gibt viele positive Effekte. Du kommst mit geringerem Energieaufwand schneller weiter. Und die Freude halt da, oder? Also, wenn du mit Stärken unterwegs bist, erlebst du mehr positive Emotionen. Und positive Emotionen haben eine Wirkung auf unsere Psyche. Also, wir nehmen mehr wahr. Es geht uns besser. Wir sind fröhlicher, freudiger. Sie haben auch einen Effekt auf das Soziale. Wir sind hilfsbereiter. Wir sind engagierter im Sozialkontakt. Und unser Körper profitiert auch ganz fest davon. Also wir werden schneller gesund und weniger schnell krank. Das ist wissenschaftlich erhärtet, wenn wir mit positiven Emotionen unterwegs sind. Mit einem guten Ausmaß an positiven Emotionen.
Mhm. Wenn wir langsam zu den Kindern kommen, wie können Eltern und Lehrpersonen am besten Talente und Stärken bei den Kindern erkennen?
Ich bin überzeugt davon, dass zuschauen, beobachten, wenn sie am Spielen sind, was spielen sie, wie lange bleiben sie dran, wie fest verlieren sie sich in der Tätigkeit. Ich bin der Meinung, ja, ich habe ganz früh bei meinen Kindern beobachtet, wo dass es so Ansätze gibt schon. Schon mit 4, 5 ist ein Kind eher introvertierter vielleicht und liest stundenlang oder ist es extrovertierter und spielt gerne mit anderen und hat eine grosse Kommunikationsfähigkeit. Das sieht man. Mhm. Und das sind häufig Stärken, die im Schulalltag gar niemand anspricht. Aber als Eltern habe ich die Chance, schon ganz früh zu merken, tut mein Kind gerne Puzzle? Ist es sehr ausdauernd? Ist es akribisch? Ist es analytisch? Oder ist es eher sehr kreativ und sucht immer Neues und so? Und da kann man dahinter mega viele Stärken erkennen.
Jetzt stelle ich mir das daheim noch ein bisschen einfacher vor, weil die Kinder vielfältige Sachen machen. In der Schule sind sie ja schon ein bisschen gerichtet nach dem, was die Lehrperson möchte, auch natürlich nach den Fächern. Was haben viel steht jetzt als Lehrperson? Wie kann man vielleicht auch Stärken erkennen, die jetzt nicht in einem Schulfach eingepackt sind?
Thematisieren mit den Kindern, was das überhaupt ist, ein Talent, und was Stärken sind. Mit den Kindern über ihre eigenen, also über ihre vor allem eben so Flow-Erlebnisse, ich würde mit ihnen darüber reden, was machst du besonders gern? Vielleicht auch im Alltag. Weil wenn ich als Lehrer weiss, wo Kinder noch so verborgene Stärken haben, kann ich mir das im Unterricht zunutze machen, oder? Und kommt mir vielleicht plötzlich in den Sinn, das ist doch so ein Kreatives. Hast du nicht eine Idee, wie man das machen könnte? Und so das auf eine ganz natürliche Art und Weise fördern.
Und welche Anzeichen oder Verhaltensweisen deuten darauf hin, dass ein Kind ein besonderes Talent oder eine Stärke hat? Du hast Beobachtungen schon angesprochen. Mhm. Ja, wie sieht man es wirklich?
Du kannst wie auf drei Ebenen beobachten. Am einfachsten ist wahrscheinlich das Verhalten. Bleibt mein Kind an etwas lang dran? Verliert sich's drin? Zeigt es gute Leistungen? Also Leistungen ist jetzt nicht gemeint messbare Leistung, aber ist das Produkt, das entsteht, wenn eins zum Beispiel mit den Händen etwas macht, hat es am Schluss Freude dran? Ist es etwas geworden, das begeistert? Das Kind vor allem, oder? Mhm. Auf der Verhaltensebene, dann aber ganz sicher auch in den Gedanken. Also wenn man mit den Kindern redet und sie sagen zum Beispiel, hey, das könnte ich stundenlang machen, oder muss ich jetzt wirklich aufhören? Müssen wir jetzt gehen einkaufen? Ich möchte da noch dranbleiben. So, das sind klare Anzeichen. Und emotional, das sieht man dem Kind an, oder? Also wenn es leuchtet, wenn es, manchmal muss es nicht einmal leuchten, aber wenn es so, wenn es in einer guten Stimmung ist, wenn es eine gewisse Freudigkeit hat, Flow zeigt sich aber nicht immer mit wahnsinnig viel Enthusiasmus, sondern eben so das Versunkensein. Aber wenn ich wie weiss, wenn ein Kind sagt, das begeistert mich, oder an dem habe ich Freude, oder wenn es Emotionen hat drin, positive Emotionen, so kann man beobachten. Und näher überlegen als zweiter Schritt, was für Stärken könnten sich denn da verstecken, wenn ich jetzt eben meinem Kind zuschaue, das macht wahnsinnig gern Flugzeugmodell. Mhm. Was zeigt das Kind hier aus? Es zeigt Ausdauer, es zeigt Sorgfalt, es zeigt Interesse, es zeigt eine gewisse Akribie. Und das sind alles Stärken. Mhm. Alles Stärken, die wir häufig nie benennen.
Ich würde sagen, zwei von meinen Stärken sind Kreativität und ein Auge für Schöne zu haben. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass ich mir manchmal wünsche, ich könnte gut singen zum Beispiel. Was ist jetzt, wenn man eine Stärke hat, wo man aber gar nicht, ja, wo man selber nicht so als wertvoll anschaut oder wo man findet, ah, ich würde lieber das gut können?
Es passiert leider relativ häufig, dass die Stärken, die wir haben, wir als selbstverständlich anschauen. Und es braucht eine intensive Beschäftigung mit, wo kann ich die einsetzen, wie setze ich sie ein und wie zeigt sich denn, dass ich die Stärken habe zum Guten? Was profitiere ich denn eigentlich, dass ich die Stärken habe? Und da findet man immer etwas.
Und warum ist das Gras bei anderen immer grüner?
Wahrscheinlich ist das, weil es neuartiger ist und weil es für uns eben nicht selbstverständlich ist, oder? Wir sehen, was der andere hat und denken, wie cool wäre das, wenn ich das auch hätte. Ich glaube, wunderbar ist, wenn man sich befreunden mit sich und kann sagen, ich habe ein ausreichendes und ein wunderbares Talent- und Stärkenprofil und jetzt schaue ich, was ich mit dem machen kann. Kein Mensch hat außerordentlich viele verschiedene Talente und Stärken. Das ist immer begrenzt, oder? Wenn wir davon ausgehen, es gibt wie einen Pool an Stärken, Talent, Fähigkeiten, Skills, von Kuchenbacken bis Astrophysik. Weißt, wenn wirklich wie alles drin ist, was man sich vorstellen kann, Stärken, wie viel kann ein Einzelner hervorragend? Das ist so ein Pünktchen in dem ganzen Pool. Oder? Und viele von uns fokussieren ein Leben lang auf was ihnen fehlt und was sie gerne hätten, statt sich mal wirklich intensiv damit zu befassen, was sie haben. Mhm. Und das anfangen wertschätzen.
Weil es so selbstverständlich ist.
Ja, uns. Häufig, weil es so selbstverständlich ist. Ich habe auch immer gemeint, Empathie. Mir war nicht bewusst gewesen, dass das etwas ist, wo mich mehr auszeichnet als andere. Alle Menschen haben ein gewisses Mass an Empathie. Mm. Aber wenn das sehr ausgeprägt ist, dann zeigt sich das. Ich habe mir schon als Kind überlegt, wenn ich eine Fliege an der Wand gesehen habe, habe ich mich gefragt, was empfindet die Fliege an der Wand und wie geht es ihr, wenn sie uns zuschaut und so. Und als ich das mal so in einer stärkeren Talentklasse angesprochen habe, als ich mich weitergebildet habe, haben alle laut rausgelacht. Und ich habe gesagt, aber das machen doch alle. Und dann hat er mir fast ein den Vogel gezeigt und hat gesagt, ja, also, wie kommst du auf die Idee, dass sich Menschen überlegen, was ein Fliegen empfindet, oder? Und so, dass Anfang merkt, aha, das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Vor allem auch die Ausprägung dann häufig.
Wenn das jetzt bei Kindern wahrnehmen, dass sie eine Stärke haben, ein Talent, aber selber ja das nicht schätzen oder das Gefühl haben, das ist weniger wert als andere, wie würdest du bei Kindern reagieren? Was würdest du mit denen für ein Gespräch suchen?
Ich würde sie darauf aufmerksam machen, wenn es mir auffällt. Und ich glaube, ich würde eine Frage stellen in Richtung, hast du auch schon gemerkt und wo hast du schon gemerkt, dass du solche Fähigkeiten hast? Hast du das auf dem Pausenplatz schon mal wahrgenommen? Hast du das, wenn du an einem Geburtstagsfest bist, eingeladen warst, schon mal einfach für sie auf Gedanken zu bringen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man es wahrnehmen kann? Und wenn ich es immer bewusster wahrnehme, könnte so sein, dass ich es immer mehr verschätzen. Dass ich gesehen werde. Menschen haben ein unglaubliches Bedürfnis nach gesehen werden.
Du hast mir im Workshop bei dir hast du mir von deinen zwei Töchtern erzählt oder uns. Und du hast vor allem von der einen Tochter gesagt, dass sie eine riesige Stärke hat im Organisieren. Wie hast du das gemerkt?
Ich glaube, ich erzähle gerne von beiden, aber zuerst mal von der einen zu organisieren. Meine jüngere Tochter hat schon ganz früh angefangen organisieren, und zwar die Haushaltung. Ich bin weit weg von perfekt, was Haushalt anbetrifft. Und sie hat dann manchmal wie einen Schrank aufgemacht und hat mich angeschaut und gesagt, Mami, ich glaube, das geht besser. Und dann hat sie gefragt, du, was bräuchtest du, um das besser zu machen? Und dann sind wir zusammen einkaufen, Schubladen und so. Und dann hat sie das perfekt organisiert. Also es hat sich sehr viel gezeigt. Sie hat auch im Haushalt angefangen, Sachen anschreiben. Also wirklich Ordnung schaffen. Und es ist heute noch, sie macht das wahnsinnig gern. Sie wird jetzt Direktionsassistentin, ist in ihrer Ausbildung. Sie ist ein unglaubliches Organisationstalent. Und das hat sich ganz früh gezeigt. Und bei der anderen Tochter, das hat sich auch sehr früh gezeigt, ein Kommunikationstalent. Und schon ganz früh völlig furchtlos zum Beispiel vor Menschen gestanden. Auftritt, null Problem, nicht nervös, nichts. Und dann die Kommunikationsfähigkeit auch, sie ist jetzt Lehrer geworden auf dem zweiten Bildungsweg, ganz, ganz früh schon gemerkt, wie stark auch verbal und so weiter.
Jetzt gibt es fürs Organisieren leider keine Noten in der Schule. Und auch sportlich und musisch begabte Kinder kommen aus meiner Sicht in der Schule immer ein bisschen zu kurz, weil die Fächer nicht für einen Übertritt zählen und somit nicht als gleichwertig angeschaut werden. Wie kann man ein Kind aufzeigen, dass ihre Stärke trotzdem wertvoll ist, auch wenn es für das kein Kreuzchen und keine Noten gibt?
Das ist tatsächlich eine grosse Herausforderung. Ich glaube, dass die Eltern da die besten Sparringpartner sind, die sagen, schau, ja, ich sehe das. Im Moment bildet sich das nicht ab. Aber go for it. Bleib dran. Du hast da herausragende Fähigkeiten und du wirst dir das können zunutze machen. Vielleicht muss das ja gar nicht unbedingt im beruflichen Alltag sich zeigen, aber auch im Hobbybereich kann man Erfüllung finden, oder? Also, ich würde einfach sagen, ich würde die Stärken nicht minder werten, sondern sagen, ja, Stärken sind sehr unterschiedlich gelagert. Schau, dass du in den anderen Bereichen gut durchkommst. Mein Motto ist da so ein bisschen vier gewinnt. Aber ja, nicht einem Kind sagen, tu jetzt all deine Energie dort reinbuttern, wo du musst, für das du super performst, sondern Energie behalten auch für dort, wo Leidenschaft hergeht und wo du unter Umständen kannst abfliegen. Du weißt nicht, was möglich ist, wenn ein Kind noch in der Unterstufe ist. Das ist nicht abschätzbar, von mir aus gesehen. Und es gibt keine nicht wichtige oder keine unnütze Stärke, das gibt es nicht. Man muss nur den richtigen Teich finden.
Wie kann man Kinder motivieren, ihre Talente weiterentwickeln und auch dort keinen Druck aufzubauen?
Ich glaube, dass man, also wenn mich jemand fragt, wie du jetzt fragst, oder wie kann man motivieren, meine Antwort ist nicht. Was ich glaube, ist, was man machen kann, ist Rahmenbedingungen schaffen, dass sie ihrer Motivation Raum geben können. Also wenn ich als Eltern wie Angebot zur Verfügung stellen. Oder auch als Lehrer, wenn ich Angebot habe und die Kinder können wie in ihre Motivation hineinleben. Motivation, wenn man das könnte, wenn man könnte motivieren, oder, dann wäre das wie intravenös verabreichen. Das wäre gäbig, oder? Und dann ist dann jemand motiviert. Aber das gibt's nicht. Und aktiv motivieren kann man nicht. Aber man kann Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen ihre Motivation finden. Und das hat sehr viel zu tun mit Sinnhaftigkeit, mit Handlungsspielraum geben, dass ich genug Handlungsspielraum habe, für etwas auch zu entdecken. Und Zuversicht, dass ich daran glaube, dass das, was ich machen will, oder das, was ich mir vornehme, dass das wertvoll ist und dass ich das kann, dass ich die Ressourcen habe in mir und dass ich Ressourcen bekomme von aussen. Das sind Rahmenbedingungen. Wenn ein Kind wahnsinnig gerne musiziert und man sagt ihm, aber das bringt nicht viel und stellt ihm keine Möglichkeit dar, dann kann das Talent das verkümmern. Also, oder es liegt brach. Es ist ein Leben lang da, aber es wird nicht geweckt. So.
Also ich nehme mit, von der Erwachsenenseite braucht es auch viel Wertschätzung, Anerkennung und vor allem auch, dass man es wahrnimmt und sieht, egal welche Stärke das ist.
Ja, genau.
Jetzt kommen wir zu den Kindern und ich habe sie im Vorfeld gefragt, was sie unter Stärke und Talent verstehen und ob es für sie einen Unterschied gibt. Wir hören rein.
Also für mich ist das Talent, das hat man von Geburt an. Und eine Stärke ist zum Beispiel in Mathe, wenn man es die ganze Zeit lernt.
Ich glaube, das Talent ist wirklich etwas, was du einfach wie kannst und was für dich einfach auch etwas Schönes ist und dass du einfach wirklich ohne nichts einfach wirklich kannst.
Für mich ist halt das Talent, das sagst nicht du selber, sondern da kommt der Trainer zu dir und sagt, du bist ein Talent, wir wollen dich fördern, so. Und eine Stärke ist für mich, wo ich denke, das kann ich gut.
Ja, also Stärke und Talent sehen jetzt nicht so grosse Unterschiede. Talent ist vielleicht von dem etwas, wie schon geboren überkommst. Und Stärke kannst du vielleicht wie antrainieren, so in dem Sinn. Aber so einen grossen Unterschied sehe ich jetzt auch nicht.
Das Talent ist wie so, vielleicht erbt man das oder ja, man hat es einfach. Oder ja.
Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Stärke kann man lernen und das Talent hat man.
Also ein Talent ist für mich eher so, wenn man es richtig, richtig gut kann, seit man klein ist, dass man es einfach kann, obwohl man nicht so viel üben muss. Und eine Stärke ist etwas, wo man schon gelernt hat und man weiß, wie man es machen muss.
Ich bin recht beeindruckt gewesen, was die Kinder gesagt haben und auch erstaunt, wie gut sie das schon unterscheiden. Was löst es bei dir aus?
Ich bin auch sehr erstaunt. Ich finde es grossartig, wie sie da die Definition hergelegt haben. Eins Kind hat gesagt, das ist das, was du einfach kannst. Ja, das ist die Grundlage von dem, was du mit Einsatz nachher kannst erreichen. Also für mich ist ein Talent wie die Grundlage, ist aber noch nicht, was du schlussendlich herbringst. Auf einem Talent braucht es nachher Einsatz, für das du Stärken kannst entwickeln. Du kannst ein Talent haben, oder? Und niemand merkt es. Und das liegt einfach brach in dir. Wenn es nicht erkannt wird von dir oder von anderen, ich glaube, das passiert relativ häufig, dann ist das schade. Das ist wirklich schade. Weil, aber was man auch muss sagen, es wird nicht einfach von selber zu einer Stärke. Es braucht Einsatz, es braucht dranbleiben, es braucht manchmal auch Fleiss und Engagement. Viel Engagement. Aber es fällt einem, basierend auf einem Talent, viel einfacher, weil man Freude hat und auch schnell lernt und schnell merkt, oh, hey, wow, ich komme vorwärts.
Du bist Lehrerin gewesen, jetzt Coach. Kannst du Erfahrungen teilen mit uns, wo du schon in Kind Potenzial erkannt hast und mitgeholfen hast, dass sie das entfalten können?
Mir kommen zwei Kinder in Sinn. Eins, das mal mir erklärt hat, dass er das Gefühl hat, eben die Stärken oder das Talent, das er hat, nämlich Unihockey spielen, das hat doch keinen Wert. Und dort ist mir wirklich so ein bisschen die Sprache weggeblieben und ich habe gedacht, nee, wie traurig ist denn das? Und habe dann gesagt, das Talent, das du hast und die Stärken, die du darauf entwickelt hast, das ist ja nicht nur innerhalb vom Unihockey wichtig. Es gibt ja auch Stärken, die du dort hast, wie Teamarbeit, sportlich sein, Bewegungsabläufe lernen, Ausdauer und so weiter, oder? Das sind dann die Stärken. Und ein anderes kommt mir in den Sinn, das ist in der, dann hat es noch Primarschule geheissen und wäre gerne Lehrer geworden. Und ich habe dem gratis als Lehrerin, als ganze junge Lehrerin Nachhilfestunden gegeben. Ich weiss nicht mal mehr in welchen Fächern, aber ich weiss einfach, sie ist Lehrerin geworden, sie ist dann in dem, sie hat den Übertritt geschafft, von der Primarschule aus. Mhm. Und dort, ich habe wie gewusst, die kann das. Die kann das. Ist jetzt einfach eine, die vielleicht den Knopf ein bisschen später auftut. Vielleicht hört sie dann sogar den Podcast. Sie ist Lehrerin. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, dass sie erkannt hat, dass sie das Potenzial hat und sich das wirklich bewahrheitet hat.
Es ist schön, dir zuzuhören. Ich kann mich gerade auch an Leute erinnern, Lehrpersonen oder auch später in den Ausbildungen, Leute, die an mich geglaubt haben. Ja. Wie wichtig ist das?
Das ist unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. An mich hat mein Englischlehrer im Semmer sehr geglaubt und ich hatte eine Stelle in San Diego für Englisch zu lernen. Und dann kommt er zu mir und sagt, willst du nicht auf Japan? Ich kenne einen in Japan, kannst du auf Japan Schule geben? Der hat an mich geglaubt, der Kulturwechsel ist, glaube ich, das Schwierigste gewesen, was ich je gemacht habe in meinem Leben.
Mhm.
Und der hat an mich geglaubt, der hat wie gesagt, selbstverständlich packst du das und so. Und Leute, die wirklich an ihm glauben, das ist wahnsinnig wichtig, für dass man sich eben so gedreht fühlt.
Gibt es auch Herausforderungen oder Hindernisse, wenn man Stärken von Kindern fördern möchte?
Als Lehrperson könnte ich mir vorstellen, es könnte ein limitierendes Elternhaus sein, das sagt, was macht ihr denn da? Das Kind muss gut werden in den Fächern, die für einen Übertritt wesentlich sind. Das könnte ich mir vorstellen, weil das heute immer noch leider unglaublich im Zentrum steht, so ab der 5. Klasse.
Mhm.
Der Selbstwert des Kindes kann limitierend sein.
Mhm.
Wo es vielleicht auch darum geht, Selbstwert zu stärken. Wenn man einem Kind lang genug sagt, ja, das kannst du halt nicht, das hast du geerbt, das kann unserer Familie niemand.
Mhm.
Ja, das ist es limitierend, oder? Ich glaube es auch nicht dran.
Wir leben in einer sehr wettbewerbs- und leistungsorientierten Gesellschaft. Wir vergleichen uns schnell und gern mit anderen. Was sagt das über uns aus?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Was sagt das über uns aus? Das sagt über uns aus, dass wir festlegen, was gut und was schlecht ist, was wertvoll ist und was nicht wertvoll ist, was man braucht in unserer Gesellschaft und was man nicht braucht. Und das ist eine sehr einschränkende Haltung. Könnte man auch vorstellen, dass das sehr auch mit unserem Wirtschaftssystem zu tun hat, wo so ein Bild von immer weiter, immer höher, immer mehr und für das brauchen wir die und die und die Fähigkeiten.
Mhm.
Und was dort nicht reinpasst, ich höre eben die Leute, die so ein bisschen abschätzig reden über Künstler und Künstlerinnen, oder? Weil das bringt ja nichts.
Mhm.
Ich muss sagen, was ist denn das für ein utilitaristischer Ansatz, oder? Die Leute bereichern die Welt und die bringen unglaublich Wichtiges in die Welt. Ich gehe manchmal mit Führungspersonen ins Kunstmuseum, stelle denen eine Frage und sage, sucht euch ein Bild, das euch diese Frage beantwortet.
Mhm.
Das ist unglaublich inspirierend. Und wenn wir dem keinen Wert mehr geben, dann sind wir einfach so in einem Funktionsmodus und behandeln uns selber wie Maschinen.
Und Kinder lernen das sehr früh auch, habe ich das Gefühl. Weil meine Erfahrung ist, dass Kinder sehr schnell wissen, was die Stärken der anderen Kinder sind. Das war immer eine Diskussion mit diesen Noten. Also wenn ich jetzt Prüfungen verteilt habe, Noten sind gemacht, statt selber auf die eigenen Noten zu schauen, stolz drauf zu sein, egal wie sie dann daherkommt, aber einfach, es geht gerade darum, was hat die andere Person, was hat der Nachbar, die Nachbarin. Und dann eigentlich selbst noch vielleicht bei einer guten Note enttäuscht sein, dass man doch noch schlechter ist als die andere Person. Das ist Wahnsinn.
Mhm. Man vergleicht sich nicht mit sich selber, sondern immer mit denen, die weiter oben sind. Man schaut gar nicht, wer ist schlechter. Also viele schauen nicht, wer ist unter mir, sondern immer nur gegenauf, oder? Und was mir vorhin noch in den Sinn kommt, als ich dir zugelassen habe, ist die Tun- und Designorientierung, oder? Also wir sind wahnsinnig tun-orientiert. Kinder werden ganz häufig fest gelobt, wenn sie abgeliefert haben, wenn sie geleistet haben, wenn sie, oh, du hast dein Zimmer schön aufgeräumt, das fährt schon dort an, oder? Also wenn ich etwas mache. Und ich finde, dazu holen unbedingt auch Designorientierung. Und das ist, ich liebe dich, weil du bist, wer du bist.
Mhm.
Und ich liebe dich wegen deinen Charaktereigenschaften, die ich so geniesse an dir. Du kannst so gut zulassen, oder? Du bist so liebevoll, du bist so geduldig. Solche Sachen, oder? Und bei uns ist ganz häufig einfach das Tun im Vordergrund.
Man kommt ja manchmal auch Sackgeld über für eine gute Note. Was löst das bei dir aus?
Darf man das laut sagen? Ich finde es schrecklich.
Dein Podcast darfst du alles sagen.
Podcast darf man alles sagen, das ist super. Nein, also ich hatte mal Nachbarn gehabt, die haben ihre Kinder angefangen zu zahlen für das Autowaschen. Und vorher, die Kinder haben so gerne Auto gewaschen, weil das Schaumspiel, das hat so Spass gemacht, oder? Und die Wissenschaft sagt, wenn ich ein Kind zahle für etwas, was es gerne macht, macht es nicht mehr gerne, weil es gerne macht, sondern weil es gezahlt wird. Das heisst, die intrinsische Motivation geht verloren. Und ich mache es dann extrinsisch motiviert. Und das ist nicht das Gleiche. Wenn ich ein Kind zahle, für das es Klavier spielt, dann mache ich die Freude am Klavierspielen kaputt. Ich sabotiere es. Man nennt das Korrumpierungseffekt. Mhm. Also ich korrumpiere wirklich die Freude vom Kind mit Geld. Und das ist mega schade.
Du bist früher Lehrerin gewesen und ich habe im Workshop ein bisschen rausgehört, dass es Gründe hat dafür, dass du heute etwas anderes machst. Du bist heute im Positive Leadership unterwegs. Du möchtest andere bestärken oder ihnen helfen, Stärken zu finden. Warum bist du aus der Schule raus?
Ich sage jetzt wegen der Empathie. Nein, verschiedene Gründe. Einer ist, dass mich immer wahnsinnig interessiert hat, ich glaube, der Bildungsauftrag war bei mir wahrscheinlich nicht so im Vordergrund gewesen, wie das Menschli, das dahinter sitzt. Also, das hat mich wahnsinnig fasziniert, die Kinder mit ihren Geschichten. Und mein Lieblingsfach schon im Semmer war Psychologie gewesen.
Mhm.
Und bei uns sind daheim ganz, ganz viele Bücher immer rumgelegen. Meine Mutter hat eine Bibliothek geleitet. Und ich hatte Zugang zu Büchern. Und häufig waren es Biografien gewesen, also Geschichten von Menschen. Und mich interessiert heute noch, ist heute noch mein Hobby. Ich finde das so faszinierend, das Menschsein in dieser Welt. Und das hat mich dann bewogen, das Psychstudium noch zu machen. Und auch, dass ich tatsächlich mich wahnsinnig schwer hat da mit dem Vermessen.
Mhm.
Beurteilen. Wenn ich einem Kind haben musste, ein 3 zurückgeben, und dann sind Tränen geflossen. Aber ja, Frau Zwalle habe ich dann noch geheißen, aber ich habe mich doch so angestrengt. Ich habe wirklich gelernt und so. Und dann habe ich manchmal gesagt, lass mal, sie macht dir keine Sorgen, wir machen eine Wiederholungsprobe und die bessere Note zählt dann. Aber es gibt einfach Sachen, nur wenn wir uns noch so bemühen, wir können sie einfach nicht so gut, oder? Und wenn ich dann das zweite Mal so eine Note zurückgehen und vielleicht noch gewusst habe, daheim wird noch geschumpfen mit dem Kind, habe ich gemerkt, wie schwer ein Herzens, dass die heimzötteln.
Mhm.
Und einfach enttäuscht sie über sich, Angst haben vor dem Daheim und so weiter. Und das hat mich sehr beschäftigt. Mhm.
Es tut da wirklich weh.
Ja, das tut wirklich weh. Es tut mir heute noch weh, wenn ich es erzähle, oder? Dass ich einfach denke, hey, darf doch nicht wahr sein, dass Kinder so defizitär sich selber näher wahrnehmen.
Mm. Wir kommen jetzt zu etwas Schönerem. Und du hast im Workshop uns ein inspirierendes Video gezeigt. In dem Video erzählt Benjamin Sander, musikalischer Leiter vom Symphonieorchester Boston, wie er seinen Schülerinnen und Schülern am Anfang vom Schuljahr allen ein A gibt. Mm. Also bei uns ein 6. Dafür müssen sie ihm innerhalb von 2 Wochen einen Brief schreiben, datiert mit dem letzten Tag vom Schuljahr. Und der Brief muss auch anfangen mit «Dear Mr. Sander, I got my A because». Sie müssen sich also in die Zukunft versetzen und beschreiben, welche Erkenntnisse sie bis dann gewonnen haben, wie sie sich weiterentwickelt haben und wer sie bis dann möchten sein. Was ändert sich mit dieser Herangehensweise?
Es entsteht ein Sog. Ich sehe mich in der Zukunft so, wie ich möchte sein und es entsteht eine Sogwirkung. Und das ist das Gegenteil von einer Druckwirkung, oder? Also, es ist nicht, dass ich gepusht werde, sondern ich werde gezogen. Und das ist eine völlig andere Motivation. Das ist zukunftsorientiert.
Mhm.
Wahnsinnig motivierend zu sagen, ich will schauen, wie weit komme ich, wenn ich mich engagiere. Und er sagt ja, I got my A because. Also, es hat Gründe, dass ich das auch bekomme. Das heisst, investieren. Das heisst, dranbleiben. Wenn ich dort bei diesem Symphonieorchester anfange, dann habe ich Talent. Das ist sonnenklar, oder? Und mit dem sagt er auch, jetzt heisst es, Gas geben. Das geht ganz fest Richtung Selbstwirksamkeit. Die Erfahrung machen, da glaubt einer an mich, dass wenn ich investiere, dass es gut kommt.
Mhm. Also, mich hat das Video auch sehr beeindruckt und es hat irgendwie auch nachhaltig bei mir etwas ausgelöst. Ja. Und wir haben ja bei dir im Kurs auch einen Brief an uns selber geschrieben, wo wir wahrscheinlich dann am Ende vom Programm zugeschickt bekommen. Das weiss ich noch nicht.
Aber ich
habe
es noch gedacht.
Genau. Ja. Würdest du das auch in der Schule zum Schulstart empfehlen? Das war einfach meine Idee gewesen. Das könnte man doch machen.
Das könnte man ganz sicher machen. Das könnte man ganz sicher machen. Und ich glaube auch, dass das einen sehr interessanten Effekt hat. Das müsste man fast untersuchen. Das Buch heisst ja «The Art of Possibility». Was wird möglich, wenn? Es gibt ja zig Studien, die zeigen, dass wenn man Lehrer sagt, das Kind hat eine Stärke und man tut willkürlich zuteilen innerhalb von einer Klasse und man tut den Lehrer ein bisschen anlügen, oder? Man sagt, das sagt man nicht und das sagt man, du, das ist dort und dort gut. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Kind besser wird im Vergleich mit denen, die man nichts sagt. Weil der Lehrer fragt das Kind mehr, fördert das Kind mehr, ganz ohne, dass er weiss, was er macht.
Glaube ich sofort. Ja. Und da kommt mir auch gerade Sinn, die Übertrittsgespräche, die man ja unter Lehrpersonen hat, bevor man ja eine Klasse abgibt, aber bekommt. Und von Jahr zu Jahr habe ich das immer mehr, also müssen kürzer machen, oder am liebsten hätte ich es gerade gar nicht durchgeführt, nicht weil mir das Interesse gefällt hat an dem Kind, sondern weil ich einfach von jedem Kind schon so vorgefertigt, was sind Stärken und vor allem viel mehr, was sind Schwächen, welche Therapien und was das Kind alles schon gehabt hat. Und ich habe so das Gefühl gehabt, der Stempel ist gemacht, die Schublade ist offen. Und dort habe ich mich wirklich immer mehr müssen davon distanzieren, dass ich möchte das Kind kennenlernen. Und vielleicht entdecke ich nämlich ganz andere Sachen als die Lehrperson vorher.
Auf 100.
Und vor allem tue ich mich dann nicht schon auf das fokussieren, wo nicht, also wo ich weiss, dass es offensichtlicherweise das nicht mitbringt. Das habe ich ganz schlimm gefunden.
Du sprichst mir aus dem Herz. Es ist eine Tatsache, dass wenn du die negativen Sachen hörst, du kannst die nicht wegtun. Und die negativen Sachen sind eine Perspektive von einer Person, weil das, wo das ganz fest wahrnimmt, weil sie auch die Person ist, die sie ist. Das heisst, wir beobachten in dieser Welt aussen ja nicht, wie die Welt ist, sondern wie wir sind. Und für mich ist das ein absolutes No-Go. Dass man, also wenn, dann nur auf Stärken konzentrieren. Mhm. Welches Kind kann was am besten? Weil als Lehrer, du kannst dann nicht anders, als dass dir in den Sinn kommt, wenn es einmal vorkommt, dass du denkst, oh ja, das haben sie mir ja gesagt. Und von dann hast du das Kind festgesetzt. Mhm. Und ich sehe das genau gleich wie du. Und ich habe dort auch, ja, manchmal gelitten, ja, manchmal schon gesagt, als ganz junge Lehrerin, ich möchte es nicht wissen. Mhm. Ich will mir mein eigenes Bild machen. Das Kind bekommt eine neue Chance. Gerade bei Geschwisterti.
Mhm.
Oder? Dann hast du ein Jahr der Hans und nachher Martha. Und Hans und Martha sind Geschwisterti. Dann heisst es, wieder so eins von denen, oder? Und nachher hat er ganz, die sind nicht gut im Mathe, oder? Mhm. Ja, der Vater ist schon zu mir in die Schule gekommen. Und das ist, das kannst du auch nicht brauchen. Oder? Solche Diskussionen, das ist mega gefährlich.
Ja, also ich habe immer kann das jetzt ehrlich dazugeben. Ich habe wirklich so eine Schublade gehabt mit all diesen Fächern und dann einfach die Mäppli dort rein da. Und ich muss ehrlich sein, ich habe sie nie vorgenommen. Ich habe nie nachgeschaut, was mir übergeben worden ist.
Ja.
Weil ich ja dann neues Material, also meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse und all das gesammelt habe. Und ich glaube, man kann sich jetzt überschreiten, ob es gut oder schlecht ist. Aber für mich ist es extrem hilfreich gewesen. Und ich glaube, die Kinder haben in dem Moment oder in meiner Hoffnung gespürt, dass ich sie neu wahrnehme und so wie ich sie schätze.
Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wirklich ein Konzept wäre beim Übertritt, dass man sagt, wir beschränken uns auf die Stärken.
Mhm.
Weil das würde der Fokus dann wirklich noch mehr auf das richten. Wenn das wäre ja toll, oder? Der Vorgängerlehrer hat schon wahrgenommen, wo Stärken sind und ich kann mich dort noch mehr achten und noch mehr ausbauen.
Mhm.
Aber die Schwächen und Schwierigkeiten auch im Verhalten und so. Nein.
Hast du, wenn wir gerade dabei sind, noch andere konkrete Tipps oder Ideen, wie man vielleicht als Lehrperson das in der Schule noch ein bisschen anders einsetzen könnte? Das war ja jetzt gerade ein super Beispiel gewesen.
Was mir einfach im Sinn und Geist von dem Positiven in Sinn kommt, ist das Perma-Modell von Martin Seligmann. Das ist ein sehr, sehr gut erforschtes Modell, das Lebenszufriedenheit fördert. Es geht um Wohlbefinden.
Mhm.
Und die Basis von diesem ganzen Konzept ist die Kenntnis von den Stärken. Kinder anfangen vertraut machen mit der Stärken-Thematik, mit ihnen über Stärken reden und mit ihnen schauen, wie kannst du deine Stärken entwickeln. Darauf aufbauend hat das Modell 5 Säulen. Es heisst PERMA, weil es geht um positive Emotionen, P. E wie Engagement, das sind wir bei dem ganzen Flow-Aspekt. R wie Relationships, also positive Beziehungen. M wie Meaning, Sinnhaftigkeit. Und A steht für Accomplishment, Erfolge, Wahrnehmen und Feiern. Und ich habe meine Stärken zum Training von diesen 5 Säulen brauchen.
Mhm.
Alle 5 Säulen sind trainierbar, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und im Kanton Solothurn, das weiss ich gerade, führen sie das im ganzen Kanton jetzt ein, das PERMA.
Mhm.
Und finde das ganz, ganz grossartig, weil das wird für die Lehrer glaube ich, eine Erleichterung bringen und mehr Wohlbefinden, aber auch für jedes einzelne Kind. Und wenn die Eltern das Konzept auch kennen, das kann man am Elternabend vorstellen, man weiss, das ist auch untersucht, dass Eltern ihre Kinder anders erziehen, wenn sie das Konzept kennen. Und ich habe das Gefühl, das könnte wirklich auch à la longue zu einem gewissen Richtungswechsel führen, der sehr gewinnbringend wäre.
Dort gibt es Literatur oder Kurs, die du empfehlen, dass man sich mit dem vertraut machen kann.
Ja, es gibt ein Buch von Martin Seligmann, wo heisst «Flourish, wie Menschen aufblühen». Es gibt mittlerweile ganze Paletten an Büchern. Also wenn man perma schon nur googelt, bekommt man ganz, ganz viele Hinweise. Ich weiss, dass ein Kollege von mir ganz stark mit dieser Thematik unterwegs ist. Das ist der Christoph Dobler von Mindbox Plus, heisst seine Firma. Er ist im Schulkontext ganz stark mit dieser Thematik unterwegs und dreht das in Schulen, hat auch schon Lehrpersonen geschult.
Mhm. Ja. Das nehme ich sehr gerne mit. Das Wort Flow ist schon ein paar Mal gefallen und ich habe auch Kinder gefragt, bei welchen Tätigkeiten sie so richtig im Flow sind und wie sich das anfühlt.
Flow habe ich, wenn ich Fußball spiele. Ich vergesse auch manchmal Zeit, ich spiele einfach und es geht echt perfekt.
Also wenn ich lese dann, und im Flow bin, dann ist es einfach so, dass ich nicht mehr aufhören kann. Und wenn es zum Beispiel zur Nacht gibt, dann ist ich einfach nicht zur Nacht und lese einfach weiter.
Also ich bin ein Bauernmädchen und da gehe ich halt sehr gerne in den Stall. Und das vergesse ich Zeit meistens.
Also ich bin fast immer in einem Flow. Zum Beispiel ich habe es beim Gamen oder bei so einer Matheaufgabe oder so, bin ich sehr viel im Flow.
Ich bin immer mega im Flow, wenn ich ein mega spannendes Buch angefangen habe. Und wenn es dann zum Beispiel kein zweites Band davon gibt, dann regt mich auf.
Bei mir kommt es halt einfach beim Skaten, wenn die Stimmung ist, wenn meine Freunde dort sind, wenn ich vielleicht etwas Neues gelernt habe, etwas Neues kann.
Das fühlt sich mega kurz an und man hat halt nichts im Kopf, außer das, was man jetzt gerade macht.
Bei mir ist es immer so, wenn ich mal im Flow bin, dann bin ich komplett konzentriert, wie noch nie, kann man sagen.
Ein anderes Wort für im Flow sein ist wie philosophisch gesagt, wenn man auf der Welle ist, man ist wie weg, man ist wie, das ist das, was man macht. Man ist einfach wie voll fixiert auf das.
Ich liebe die Aussage und vor allem immer im Flow zu sein oder fast immer im Flow zu sein, stelle ich mir auch ein bisschen anstrengend vor, ehrlich gesagt. Was hast du gerade gedacht, was du gehört hast?
Ich habe mir aufgeschrieben, das sind kleine Expertinnen und Experten. Das ist unglaublich. Besser kann man Flow schlichtweg nicht beschreiben. Und es gibt einen ganz grossen Find von Flow und das ist Unterbrechungen.
Mhm.
Wenn du schon nur dein Nattel den verkehrten Weg um, also so, dass du das Screen nicht siehst, wenn es unten rausleuchtet, ist die Aufmerksamkeit weg. Flow ist sehr, sehr etwas Fragiles. Darum, das ist auch etwas für Eltern und für Lehrerinnen, für ungestörte Sequenzen sorgen, wenn man weiss, dass Flow-Momente da möglich sind oder ein ruhiges Zimmer oder so, wo sich Kinder zurückziehen können, dass sie sich vertiefen können. In unserer heutigen Zeit ist das etwas vom Schwierigsten überhaupt. Also, wir sagen ganz viele erwachsene Leute, ich kenne Flow nicht mehr, weil wir sind in einem Grossraumbüro oder dauernd wird unterbrochen, das Nattel läutet, der PC blinkt. Und es geht, wenn überhaupt wir zurückfinden nach einer Unterbrechung, geht es mindestens 20 Minuten, das ist gemessen. Und die Chance, dass wir zurückfinden, ist relativ klein. Weil Flow kann man nicht erzeugen, Flow entsteht im Tun.
Du hast uns im Workshop so eine Grafik gezeigt, wie man überhaupt in Flow kommen kann. Kannst du das jetzt auch ohne Grafik erklären, was es braucht, dass man das Gefühl empfinden kann?
Es braucht einen gewissen Schwierigkeitsgrad von einer Aufgabe, super gematcht mit den Kompetenzen, die ich habe. Das heisst, wenn ich wenig kann und die Anforderung ist hoch, dann bin ich im Stress, dann bin ich überfordert. Wenn ich sehr viel kann, und Anforderung ist tief, dann ist es mir langweilig.
Mhm.
Nur wenn es in einem stimmigen Verhältnis ist zwischen den Anforderungen, die die Aufgabe stellt, und meinen Kompetenzen, ich muss mir zutrauen, oder? Ich muss zuversichtlich sein, dass das gut kommt. Und wenn ich dort wieder drin bin, dann bin ich im Flow-Kanal.
Mhm.
Und innerhalb des Flow-Kanal passiert wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Entwicklung, aber wenn ich wie säuferlich, klein über meine Grenzen rausgehe, dort wären wir dann wirklich beim, wie entwickelt man jemanden weiter? Ein bisschen rauskotzeln, ein bisschen schwierigere Aufgaben stellen, wo ich denke, da bin ich noch nicht so ganz im Hick. Aber mal, ich glaube, ich probiere das und so. Und so passiert dann eigentlich Entwicklung so entlang vom Flow-Kanal.
Das würde jetzt auch für die Differenzierung in der Schule sprechen, dass man schaut,
wo
die Kinder stehen und ihnen dann die passenden Aufgaben eigentlich zu hat, wo dann eben sie ein bisschen minimal herausfordert.
Also wenn ich meine Tochter heute zulasse, die Basisstufenlehrerin ist, finde ich, die machen das grandios, oder? Also jedes Kind hat seinen eigenen Plan. Mhm. Und ich habe gesagt, du, wie machen die? Das ist ja wahnsinnig bei so vielen Kindern. Und sie hat gesagt, du weißt mit der Zeit genau, wo die Kinder stehen und so. Und nachher tust du ihr Schachtel, das sie haben und wo sie am Morgen kommen, du tust eine kleine schwierigere Aufgabe rein und so. Und ich habe das Gefühl, die machen das super.
Ja, das erinnert mich gerade an Reto Töni vom Chur-Modell. Dort haben wir genau auch über das geredet. Vielleicht würdet ihr euch gut verstehen. Mir ist noch wichtig, dass wir auf die positive Psychologie kommen. Was kannst du mitgeben, Eltern und Lehrpersonen? Wann kann man das im Alltag einbauen?
Jederzeit. Es ist letztendlich so, dass es eine Haltung wird. Es braucht Übung und Training. Wie ich am Anfang gesagt habe, dass das Verhältnis von 3:1, also 3 negativ, 1 positiv, ist fest in uns verankert. Mit kleinsten Interventionen die eigene Aufmerksamkeit auf das Positive richten. Ich sage dem aber die innere Lampe richten. Wenn ich am Morgen aufstehe und mich zum Beispiel frage, auf was freue ich mich heute, dann tue ich meine Aufmerksamkeit schon mal auf einen schönen Tag ausrichten. Mhm. Oder wenn ich am Abend vor dem Schlafen mich frage, für was bin ich dankbar gewesen heute. Dann habe ich einen schönen Abschluss vom Tag. Und das sind jetzt zwei so Mini-Interventionen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, auch eine positivere Sprache zu lernen, oder? Mhm. Dass ich nicht sage, was ich nicht möchte, sondern was ich möchte. Dass ich aufmerksam bin in der Wortwahl. Dass ich den Kindern nicht sage, was sie nicht tun sollen, sondern was sie mir wünschen von ihnen und so weiter. Also, die positive Psychologie adressiert vor allem das Gelingende, das Gute und Potenzial, das immer auch da sind. Und hält sich das an die Seite von der Negativität. Weil das Negative wird nicht einfach verschwinden. Vielleicht ist es mit der Zeit etwas weniger dominant. Mhm. Ich habe es nicht so schwer, ich bin eine Optimistin. Oder? Aber auch ich habe das Gefühl, ich habe wahnsinnig profitiert von dieser positiven Grundhaltung. Und negative Emotionen wegdrücken wäre ganz falsch. Es soll keine toxische Positivität werden. Der Leonard Cohen sagt so schön, «There is a crack in everything, that's how the light gets in.» Und ich habe wirklich das Gefühl, in vielen Herausforderungen zeigen sich auch Möglichkeiten. Benjamin Sanders, sein Buch heisst «The Art of Possibilities», so schön, oder? Mhm. Nach dem suchen, was möglich ist, was in die Zukunft geht, das führt zu einer höheren Lebenszufriedenheit.
Wenn du jetzt nochmal Lehrerin wärst, was würdest du anders machen?
Ja, wahrscheinlich ganz, ganz viel. Jetzt bin ich 58, als ich gestartet habe, dann bin ich 20. Ich glaube, mit dem Erfahrungsrucksack, mit dem Lebensrucksack, den ich heute habe, würde ich sicher manches anders machen. Wir sicher noch mehr probieren, Zeit zu nehmen für auch Einzelbegegnungen mit Kindern. Das gesehen werden, das ich schon mal erwähnt habe, ich glaube, das ist für die Beziehung zwischen Lehrer und Kind wahnsinnig wichtig. Virginia Satir ist eine Familientherapeutin und die sagt, das grösste Geschenk, das wir jemandem geben können, ist, ihn zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Das grösste Geschenk, das man uns geben kann, ist genau das Gleiche. Gesehen, gehört, verstanden, berührt werden. Und wenn das passiert, dann steht Kontakt. Und wenn Kinder in ihrer Peergroup sind, ist der Kontakt, der Kontakt zum Lehrer, wie nicht im Vordergrund, dass sie sich mit ihren Peers beschäftigen. Aber ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich die Chance hatte, so zu einem Einzugsgespräch, ist der Faden von mir zum Kind stärker geworden. Und ich weiss, das ist, neben allem, wo Lehrer heute müssen und so, ist das ist wirklich nicht einfach. Mhm. Oder? Aber ich glaube, dass das fundamental ist, eine tragende Beziehung.
Da bin ich voll bei dir. Das ist eigentlich das Fazit von verschiedenen Folgen. Beziehung ist es auch und so. Aber das ist mir auch das grösste Anliegen gewesen. Nicht immer einfach, aber ich glaube, das Wirkungsvollste. Und für dich, der zulässt, mich würde es freuen, wenn du mir auf Social Media folgst, den Podcast abonnierst, teilst, bewertest und vielleicht sogar rezensierst. Das würde ich sehr schätzen. Silvia, wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Mich hat das sehr berührt. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, dich wieder zu sehen, dich wieder zu treffen. Was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Mein Wunsch an die Schule von morgen ist, dass Kinder mehr von ihrem Potenzial, von dem, was ihnen schlummert, können zeigen und dass sie mit dem gesehen werden. Und mir hat es auch ganz viel Freude gemacht, dich wieder zu sehen. Danke vielmals.
Danke vielmals für das ermutigende Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Habe ich sehr gerne gemacht. Es war mir wirklich eine Freude, mit dir über das zu reden. Danke.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Philosophieren kommt am letzten Montag im August. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.